NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest weiter aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Ein alter Mann ist ins Hotel gekommen, um Teddy einen Übersetzungsauftrag zu erteilen. Raimund hofft inständig, er möge bald wieder gehen, denn er möchte die letzten Stunden vor seiner Rückreise nach Berlin mit Teddy allein verbringen. Aber es ist, wie es die ganze Zeit schon war, der Alte geht nicht, dann kommt auch noch Franz. Und als der endlich abgezogen ist, sind Teddy und Raimund erschöpft.
Ich setzte mich neben Teddy auf den Bettrand. Wir schwiegen. Wir müssen auch nächstens Abendbrot essen gehen, sagte ich. Das heißt, wenn wir noch können. Die auf dem Eiffelturm waren verfluchte Wucherer. Ich wünsche ihnen Tod und Verderben. Tod und Verderben? Sagte Teddy. Ja, sagte ich. Mit solchen Wucherern habe ich kein Mitleid. Das sind Schurken. Vielleicht lassen wir das Abendbrot essen, sagte Teddy, wenn's eben nicht mehr geht. Dann verhungere ich ja bis morgen Abend, sagte ich. Oder iss allein, sagte Teddy. Nein, schrie ich, das kommt nicht in Frage. Teddy blickte auf. Ich wusste erst nicht genau wie, dann aber entschloss sie sich, freundlich zu lachen. »Wohin willst du denn gehen?« sagte sie. »Ich weiß nicht«, sagte ich, »wo es billig ist. Vielleicht ins Caucase oder ins Viennois. Irgendwohin, wo man sich für wenig Geld auf solide Art den Magen vollschlägt.« »Das ist nicht schön ausgedrückt«, sagte Teddy. »Es entspricht dem Tatbestand«, sagte ich. »Ich werde mal Inventur machen. Oh, wie wohl ist mir am Abend Kassenaufnahme. Zahlen Sie nur den Betrag, der die Kasse angibt.« Ich quatschte noch weiter vor mich hin, während ich anfing, in meinen Taschen zu grabbeln. Teddy saß neben mir und sah müde und mitleidig zu. »Na, das ist allerdings nicht mehr viel«, sagte sie. »Warte, es kommt noch was«, sagte ich und förderte aus der Billettasche noch ein paar Scheine zutage. »Oh, das kann sich schon eher sehen lassen«, sagte Teddy. Dann fand ich noch ein paar Münzen, und ich streute alles auf das Bett, und dann zählten wir. Es waren ungefähr 40 Francs. »Ich weiß gar nicht, was du willst«, sagte Teddy. »Dafür kann man dreimal Abendbrot essen.« »Ja«, sagte ich. »Ich muss aber auch noch zum Bahnhof. Was kostet so ein Taxi zur Gare du Nord?« »Weiß nicht«, sagte Teddy. »Na, ungefähr«, sagte ich. »Ungefähr 6 bis 8 Francs vielleicht«, sagte Teddy. »Na, rechne lieber schon 10.« 10 Francs«, sagte ich. »Bleiben 30.« »Ja, und dann, wie ist es mit Henri?« »Oh Gott«, sagte Teddy, »ja.« »Wie viel kriegt er so?«, sagte ich. »Normalerweise.« »Ich weiß nicht genau«, sagte Teddy, »aber ich fürchte...« 20 Francs«, sagte ich. »Ich fürchte ja«, sagte Teddy. 20 Francs wirst du ihm schon geben müssen.« Jetzt saßen wir beide da über unserem Geldhaufen wie die Bankrotteure. »Wir könnten schließlich mit der Metro zum Bahnhof fahren«, sagte Teddy nach einem Schweigen. »Ja«, sagte ich, »obwohl mit dem Koffer. Und ein paar Franken kostet's auch, aber für 18 Francs kriegt man auch noch kein vernünftiges Abendbrot.« 17 Francs«, sagte Teddy. 17 Francs«, sagte ich, »umso schlimmer.« »Weißt du«, sagte Teddy, »ist doch wirklich allein Abendbrot. Ich habe wirklich keinen Hunger. Wenn du wüsstest, wie oft ich hier kein Abendbrot esse, es macht mir wirklich nichts aus. Ich kann ja mitkommen und ein Aperitif trinken, wenn dir so viel daran liegt.« »Nein«, schrie ich, »du hörst doch, dass das nicht in Frage kommt.« »Du bist sehr unvernünftig«, sagte Teddy. »Meinetwegen«, sagte ich, »dann bin ich's eben.« Teddy schwieg. »Nein«, sagte ich und fing an, sehr zu lachen, denn es war mir etwas peinlich, was ich jetzt vorbrachte. »Es hilft eben einfach nichts. Ich werde doch wie der Teufel mit Gestank aus dem Kamin fahren und mich an Henri vorbeidrücken und ihn betrügen. Er wird's überleben.« »Nein«, sagte Teddy, »das geht nicht. Aber wir werden es einfach so machen, dass ich Henri übernehme. Ich habe ja noch etwas da und morgen verdiene ich ja auch wieder 20 Francs.« »Nein«, schrie ich, »auf keinen Fall.« »Schrei nicht so«, sagte Teddy plötzlich, »ich mag das nicht.« »Gut«, sagte ich, etwas leiser und dafür noch preußischer, »also das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage.« Teddy schwieg. »Ich werde eben Henri nur 10 Francs geben«, sagte ich. »Das ist etwas schäbig, aber du lieber Gott, für 28 Francs kann man vielleicht schon irgendwie essen, nicht wahr? Für 27 Francs.« Teddy schwieg. 27 Francs«, sagte ich. 13 Francs 50, ohne das Trinkgeld 12 Francs. Da kann man ins Vieux Noir gehen.« Teddy schwieg. Ich raffte das so wohl eingeteilte Geld zusammen und verstaute es in meinen Taschen. »Was wollen wir denn essen?«, sagte ich. »Es ist der Präfix, eventuell noch mit einem Supplement. Ich werde mal heute sehr auf Solidität essen. Ich werde mit Borsche anfangen. Und du?« »Mir ist es egal«, sagte Teddy. »Ja, was hast du denn?«, sagte ich. Teddy schwieg. »Ach, bist du vielleicht noch böse?«, sagte ich. Teddy schwieg. »Du bist wirklich böse?«, sagte ich und lachte. »Aber bitte, lass das doch. Es ist fast 7:45. Es ist nur noch so wenig Zeit, sich wieder zu vertragen.« Teddy zuckte ein bisschen mit den Schultern und mit der Oberlippe, und im Übrigen schwieg sie. Übrigens saßen wir seit einer Weile nicht mehr nebeneinander, sondern sie kniete irgendwo auf dem Bett. Sie hatte so im Knien auf unsere Schätze heruntergesehen. »Ja, mein Gott«, sagte ich, und ich sprach schon wieder ziemlich laut. »Was ist denn um Gottes Willen eigentlich passiert? Hast du mir wirklich vorhin meine Stimmenstärke derart übel genommen?« »Ich finde«, sagte Teddy mit kleiner Stimme, »ich finde, es ist kein Grund, mich anzuschreien, wenn ich dir ein freundliches Angebot mache.« »Anschreien?«, sagte ich. »Aber wer hat dich denn angeschrien? Das ist doch kein Anschreien.« »Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll«, sagte Teddy. »Na«, sagte ich, »schreien meinetwegen, aber doch nicht anschreien. Jedes Schreien ist doch noch kein Anschreien.« »Aber«, sagte Teddy, »wenn man jemanden schreiend anspricht, dann nennt man das Anschreien.« »Nein«, sagte ich, »anschreien nennt man, wenn man jemand...« Aber dann konnte ich plötzlich nicht weiter. Mein Gehirn machte schlapp. Sie war also wirklich böse. Es war mir immer noch kaum ganz begreiflich, aber sie war es wohl. »Dass du das so völlig falsch verstehst«, sagte ich. »Ich verstehe gar nichts falsch«, sagte Teddy immer mit kleiner, gekränkter Stimme. »Aber ich finde die Art nicht richtig, wie ihr mich manchmal behandelt.« »Ihr?«, sagte ich. »Wer ist denn ihr?« Teddy schwieg. »Natürlich verstehst du falsch«, sagte ich. »Aber es ist so widerlich und umständlich, es jetzt zu erklären.« »Du brauchst gar nichts zu erklären«, sagte Teddy. »Warum bist du so schrecklich misstrauisch?«, sagte ich und sprang auf. »Du hast irgendwie so ein Misstrauen gegen mich. Warum eigentlich? Warum denkst du bei jeder Gelegenheit, ich will dich kränken oder was weiß ich?« »Ja«, sagte Teddy mit schmaler Stimme, »ich bin doch an sich gar nicht misstrauisch. Warum also eigentlich? Denk doch darüber nach.« »Was«, sagte sie da, »das war ja nicht möglich.« »Sie bestätigte es? Sie war wirklich misstrauisch gegen mich, Teddy?« »Das war also die Summe von allem, das letzte Wort.« »Das passierte mir. Ich wurde langsam verrückt. Ich fing an, wie ein Idiot zu reden. Übrigens legte ich mich dabei lang auf den Bettrand mit den Füßen nach oben, und es tat mir wohl, dass mein Kopf etwas nach hinten überhing.« »Aber das ist doch alles ganz falsch«, sagte ich. »Das ist ja Unsinn. Was ist das für ein Missverständnis? Ich meine, du bist wirklich misstrauisch gegen mich? Das ist ja zum Lachen.« »Umso besser«, sagte Teddy, »wenn's zum Lachen ist.« »Aber«, schrie ich, »was hab ich dir denn um Gottes Willen getan?« Ich erschrak, dämpfte meine Stimme und sagte, »ich möchte wirklich wissen, wodurch ich dir Grund zum Misstrauen gegeben habe.« Wenn ich hörte, was aus meinem Mund herauskam, erschrak ich immer, wie blöde es war. Teddy zuckte die Achseln. Sie kniete auf dem Bett, es war so ein großes französisches Ehebett mit furchtbar viel Platz. Ich lag auf dem Rand und Teddy kniete mehr zur Wand hin, ein Stück weiter neben meinem Kopf. Ich sah sie von unten und ich sah, wie sie den Kopf nach hinten hielt und einen schrecklich damenhaften Ausdruck hatte. Es stand ihr nicht einmal gut. Mir war furchtbar übel zumute. »Hör mal«, sagte ich plötzlich mit einer verzerrten Munterkeit, und ich sah nach Fräulein Goos Uhr. »Es ist 7:05. Wir haben gerade noch 2 Stunden. Wollen wir uns groß aussprechen? Vielleicht kommen wir gerade noch durch bis 10.« Es gibt einige Dinge, die mir verhasst sind wie die Pest. Dazu gehört der Begriff »sich aussprechen« und schon das Wort. Und das schlug ich jetzt selbst vor. Ich hatte den Verstand verloren. »Ich habe kein Bedürfnis danach«, sagte Teddy, und sie hob das Kinn etwas an. Ich sah es von unten, es sah sehr damenhaft aus. »Nein«, sagte ich, »na auch gut. Vielmehr nicht gut. Oder doch, na schön. Ja, was wollen wir denn dann machen? 2 Stunden sind eine lange Zeit, für hier so rumliegen etwas sehr lang.« »Wir brauchen ja nicht rumzuliegen«, sagte Teddy. »Na ja«, sagte ich, »wir können ja auch aufstehen, natürlich. Es ändert zwar nicht viel. Oder vielleicht doch, wenn du meinst. Wir können ja Abendbrot essen gehen. Ich habe zwar augenblicklich keinen großen Appetit.« »Denkst du, ich habe Appetit?«, sagte Teddy. »Nein«, sagte ich. »Umso besser. Ich meine, umso schlimmer. Oder, na, ich weiß nicht. Es ist ja auch egal.« Ich lag mit dem Kopf nach unten auf dem Bettrand und sah die Decke. Und sah Teddy und die Lampe, und an der Decke, das sah ich ganz deutlich, hing ein Spinnenfaden herunter. Es wurde also immer schlimmer. Und es war wirklich so, und das war nun also das Ende. Wir hatten uns ja sowieso oft genug gezankt, aber jetzt hieß es, dass es endgültig war. Und dass alles Gute durchgestrichen war und dass wir im Bösen Abschied nahmen. Natürlich, sowas kommt ja vor, und nun passierte es also mir. Es gibt ja viele Dinge, von denen man ganz genau weiß, dass sie täglich vorkommen, aber wenn sie einem selbst passieren, sind sie doch äußerst überraschend. Zum Beispiel, wenn man plötzlich unter einer Straßenbahn liegt, oder man wird plötzlich verhaftet, irrtümlich vielleicht, oder der Arzt sagt einem, ja, mein Lieber, nun mal Mut, nun wollen wir mal erst das Bein abnehmen. Oder man kriegt ein Telegramm und darin steht, plötzlich verstorben. Ich kniff die Augen zu und machte noch irgendeinen idiotischen Versuch. »Wenn du mir nur vielleicht sagen wolltest«, sagte ich und genierte mich scheußlich, »was du eigentlich gegen mich hast. Ich weiß es nämlich wirklich nicht.« »Du weißt es doch ganz gut«, sagte Teddy. »Wenn ich dir sage«, schrie ich, »dass ich es nicht weiß.« »Ja«, sagte sie böse, »das zum Beispiel.« »Diese Art. Du wirkst dann sehr jung. Viel jünger, als du bist, und«, sie zögerte, dann kam auch das noch, »und sein willst.« »Ach«, sagte ich, »jetzt wusste ich wirklich nicht mehr weiter. Jetzt war also wirklich alles aus. Ich schluckte nur noch. Sagen konnte ich weiter nichts mehr. Es war wie bei einer Operation nach dem entscheidenden großen Schnitt. Man hat plötzlich keine Angst mehr, man ist nicht mehr aufgeregt, man hat nur noch das Gefühl, dass da etwas ganz Unerträgliches geschehen ist und dass man nicht hinfühlen darf und nicht dran denken, weil dann sofort, weil es eben nicht geht. Es war nun also alles verloren. Nichts mehr zu hoffen, schön, gut. Erledigt. Schrecklich war nur, dass es noch 2 Stunden dauerte. Wenn ich nur schon weg wäre. Ich tat die Hände über die Augen. »Raimund«, sagte Teddy. Sie hatte eine andere Stimme plötzlich, aber es half mir nichts mehr. »Was ist dir denn?«, sagte sie. Ich schüttelte den Kopf. Sie nahm plötzlich meine eine Hand und zog sie mir vom Gesicht. »Aber was ist denn?«, sagte sie. »Gar nichts«, sagte ich. »Doch«, sagte Teddy. »Mein Gott, was konnte sie für eine andere Stimme haben? Teddy. Teddy vom Heidelberger Platz. Wie siehst du denn aus?« »Ich sehe doch gar nicht weiter aus«, sagte ich. Ich lag immer noch auf dem Bettrand mit dem Kopf nach unten. Teddy kniete jetzt neben mir wie der Samariter neben dem Mann. Der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und fiel unter die Mörder. Doch, sagte sie, du siehst aus. Ich schüttelte den Kopf. Du, sagte sie, so bös war es doch gar nicht gemeint. Plötzlich beugte sie sich herunter und berührte mein Gesicht kurz und zart mit ihrem Mund. Ich musste die Augen zumachen. Es gibt bestimmte Redensarten, von denen man auf einmal entdeckt, dass sie einen ganz realen Sinn haben. So eine Redensart ist, dass einem alles Blut zum Herzen strömt. Mir strömte plötzlich alles Blut zum Herzen. Es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich richtete mich etwas auf. Mein Kopf war vollkommen leer. Daddy, sagte ich. Ja, sagte sie. Blödsinn, sagte ich und wischte mit der Hand über meine Stirn. Ja, sagte sie. Ich küsste sie. Dann hatte ich mein Gesicht dicht vor ihrem und sah ihren Mund, der ein klein wenig klaffte, und sagte, ich hatte eine ganz schwere Zunge. Es würde nämlich alles viel leichter sein und viel besser gehen und wir würden viel besser und vernünftiger miteinander auskommen. Ihr Mund kam näher. Es war, als winkte sie mir. Wenn ich dich nicht, sagte ich, unglücklicherweise liebte. Und dann küssten wir uns wieder. Aber so ist es natürlich alles verkorkst, sagte ich. Es ist eigentlich nicht nötig, sagte sie, dass man von drüben dauernd reinguckt. Ja, sagte ich, das ist etwas blöde. Darauf küsste ich sie, als gelte es einen langen Abschied. Darauf stand ich auf und ging die zwei Schritte hinüber zum Fenster und machte den Vorhang zu. Darauf kehrte ich zurück zu ihr und zu ihrem Mund und ihren Augen und ihrer Nase und ihrer Stirn und ihrer Zunge und ihrem Haar. Ihre Nasenspitze war ganz kalt wie bei einem jungen Hund. Sie hatte ein graues Pulloverchen an, das ganz rau, weich und wollig anzufassen war. Was empfindet man eigentlich in so einem Augenblick? Rausch? Vergessen? Das große Glück? Ich weiß nicht. Ich glaube, Heimkehr. Ja, das Gefühl des Fischs, der wieder ins Wasser geworfen wird. Wie es in die Lungen schießt, wie es über die Haut spült, gut und lau und heimatlich. Es musste einfach alles so sein. Unbegreiflich war nur, wie man es bisher anders ausgehalten hatte. Dass man sich zanken konnte und um was. Und eifersüchtig sein und allein. Zu lächerlich. Und Quatsch reden von misstrauisch und was weiß ich. Und rumlaufen und schreien und damenhaft dasitzen und mit schmaler Stimme reden. Kleine kalte Nase, Wange, Augenbraue, Auge, das sich schließt. Auge, das sich auftut, braunes Auge, in dessen Pupillen ein Licht spielt. Kleiner, runder, lachender Augenstern. Oh, verflucht, sagte ich. Wir müssen ja Abendbrot essen gehen. Ich habe gar keinen Hunger, aber ich, ja, gewaltigen Hunger. Du bist ja verfressen. Furchtbar verfressen, ja. Ich werde Borscht essen, sagte ich. Verfressener. Und du? Ich werde gar nichts essen. Sag, was du essen wirst. Gar nichts. Sardinen, Anchovies, Lachs, roten Kaviar. Ich weiß schon, was ich essen werde. Na? Gar nichts. Du wirst Beefsteak essen. Nein. Doch, du wirst Beefsteak essen. Wenn du nichts anderes isst, werde ich dir Beefsteak einflößen. Das wirst du nicht tun. Ich werde dir Beefsteak einflößen. Ich werde überhaupt nichts essen. Nicht einmal Käse werde ich essen. Wenn du noch ein Wort von Beefsteak... Ich werde dir Beefsteak einflößen. Oder Schweineschinken. Ich sage nein. Doch. Einflößen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein! Während wir Nein und Doch sagten, siehe da, begann auf einmal schmelzend ein Grammophon zu tönen. Es war ganz nah. Es musste nebenan sein. Da, sagte ich, das ist Gott der Herr. Es war Tanzmusik, ein Tango, glaube ich, oder ein englischer Walzer. Die Musik war ganz nah. Das Grammophon musste an unserer Wand stehen. Komm, sagte ich, wollen wir tanzen? Ja, sagte Teddy. Los, wollen wir tanzen? Wir fassten uns also um und tanzten. Ein bisschen eng war es ja. 4 oder 5 Schritte vorwärts und zurück, zur Seite war es überhaupt nicht möglich. Jetzt wurde wieder gesungen, ganz leise und mit Gehauche und Geigen. Es war doch ein englischer Walzer. Es war ein etwas komisches Tanzen. Teddy wurde schwer in meinem Arm und ich drückte sie viel zu fest an mich, als dass man vernünftig führen konnte. Schließlich hörten wir auf und blieben stehen und küssten uns nur noch und dann ließen wir uns auf das Sesselchen nieder und küssten uns weiter. Und dann hörte die Musik auf und wir küssten uns immer noch und dann sah ich plötzlich die Uhr an Teddys Handgelenk und es war 9:30. Abendbrotzeit, sagte ich. Nein, sagte Teddy, ich esse doch nichts. Doch, sagte ich, ich flöße dir doch Beefsteak ein. Nein, sagte Teddy, das wirst du nicht tun. Doch, sagte ich, komm, Henkers Mahlzeit. Und ich griff einen Russenstiefel, der in der Nähe stand, und stülpte ihn Teddy mit mörderischer Gebärde über ihr eines Bein. Au, sagte Teddy, du reißt mir ja die Beine aus. Na, sagte ich, noch sind sie ja dran. Das scheint nur so, sagte Teddy. Eins ist schon ab. Na, sagte ich, da wollen wir auch noch das andere abmachen. Aber der andere Russenstiefel war in der anderen Ecke des Zimmers und darum musste ich aufstehen und erst einen langen Abschied von Teddy nehmen. Und dann zogen wir unsere Mäntel an und tapsten die Treppe herunter und hängten im Büro den Schlüssel an und gingen hinaus. Draußen fing ich wüst an zu pfeifen, und zwar pfiff ich die Tango-Ballade aus der Dreigroschenoper. Zu einer Zeit, die jetzt vergangen ist. Und plötzlich antwortete Teddy. Sie pfiff noch lauter und schrecklicher die zweite Zeile. Waren wir schon zusammen, sie und ich? Sie schlackste in ihren Russenstiefel an meinem Arm einher und ich drückte ihren Arm und pfiff heulend. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Und Teddy pfiff mit grässlich viel Luft, dass jeder Ton ins Kippen geriet. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Und ich fiel ein und wir pfiffen beide mit schaurigen Dissonanzen. Es geht auch anders. Doch so geht es auch. Und so kamen wir ins Viennois. Und dort hing eine Uhr und sie zeigte 8:55. Das Viennois ist ein besseres Restaurant. Mit leinenen Tischtüchern. Ich glaube, es gibt sogar Servietten. Der Präfix kostet 12 Franc. Mit dem Präfix ist es so, dass es eine richtige Speisenfolge enthält. 4, 5 Gänge. Bei jedem einzelnen Gang hat man eine Auswahl unter 5 oder 6 Gerichten. Man kann auch Suppléments einschieben, die dann extra kosten. Das ist sehr komisch in Frankreich. Man kann nirgends eine einfache Sache essen, Würstchen mit Senf oder sowas, sondern bis zu den billigsten Restaurants herunter muss man so ein feierliches Menü nehmen. Es gibt schon Präfix zu 5 Franc. Das Essen ist dann entsprechend schlecht, aber unter 4 Gängen geht es nicht. Es ist immer sehr abenteuerlich, sich auszusuchen, was man sich zusammenstellen will, besonders wenn man nicht viel Französisch kann und aus der Speisekarte nicht klug wird. Also, sagte ich, fange mit Borscht an. Womit fängst du an? Mit gar nichts, sagte Teddy. Doch, sagte ich, sonst flöße ich. Du flößt gar nicht, sagte Teddy. Und der Garçon kam und stellte sich neben uns, aber wir redeten ruhig weiter, denn da wir Deutsch sprachen, verstand er uns ja nicht. Willst du vielleicht auch Borscht essen? Sagte ich. Es ist zwar ein Teufelszeug, aber zur Gesellschaft? Unmöglich, sagte Teddy und machte eine krause Nase. Ich würde es an deiner Stelle auch nicht essen. Doch, sagte ich. Ich muss jetzt auf brutale Sättigung essen. Es muss bis morgen Abend reichen. Aber Borscht, sagte Teddy. Ich glaube ja auch, sagte ich, dass sie da alles reintun, was tagsüber auf den Tellern liegen geblieben ist. Und das willst du essen? Sagte Teddy. Ganz egal, sagte ich. Nun such dir schon was aus, sonst flöße ich. Du wirst nicht flößen, sagte Teddy. Plötzlich sagte der Garçon auf Deutsch, was wünschen die Herrschaften? Und es war ein internationaler Kellner. Und er hatte alles verstanden und wir sahen uns an wie ganz große Idioten. Und um den schlechten Eindruck auszugleichen, bestellte Teddy schnell roten Kaviar und ich bestellte Borscht. Borscht ist so eine Art zusammengekochte Suppe mit allen Tod und Teufel drin, aber sehr gehaltvoll. Und dafür, dass vielleicht alles schon einmal auf fremden Tellern gelegen hatte, schmeckte sie sogar ganz gut. Teddy bekam ein Tellerchen mit einem Klecks roten, großkörnigen Kavias. Und wir nahmen von dem Brot, das auf dem Tisch herumstand. Aber du musst auch von dem Kaviar nehmen, sagte Teddy. Dann musst du auch von der Borscht nehmen, sagte ich. Fi donc, sagte Teddy. Denn jetzt fing sie aus Angst vor dem Garçon schon an, Französisch zu sprechen. Dann nehme ich auch keinen Kaviar, sagte ich. Doch, sagte Teddy, du musst. Nein, sagte ich, dann musst du auch Borscht. In diesem Augenblick kam plötzlich Herr Andrews gegangen und nahm seinen Hut ab und kam auf uns zu. Und wir sprangen auf und er lächelte freundlich und zerdrückte schweigend unser beider Hände. Dann ging er nochmal weg und hängte seinen Mantel an und mir fiel aufs Herz, dass er ja die Gewohnheit hatte, mit Teddy zu essen. Darauf kam er wieder und brachte noch jemand mit, einen Riesen mit einer Brille und einer Glatze. Der Riese zerdrückte uns auch die Hände. Er war auch ein Engländer. Die Engländer nahmen uns gegenüber Platz und sie betrachteten fachmännisch die Speisekarte und bestellten entschlossen und einsilbig. Andrews saß mir gegenüber und der Riese saß Teddy gegenüber und quoll nach allen Seiten über seinen Stuhl und war doppelt so groß wie Teddy. Er war sicher ziemlich alt und sehr rasiert und vollkommen glatzköpfig. Sein Kopf war von allen Seiten wie rot poliert und glänzend und er saß gewichtig da. Andrews sagte einiges Englische zu Teddy und Teddy antwortete auf Englisch und ich fing an, meine Borscht zu essen. Der Riese entfaltete eine Zeitung, blätterte sie mit misstrauischem Ausdruck durch und legte sie beiseite. Der Garçon brachte den Engländern ihr Bestelltes. Es war 9:15. »Das ist Andrews Chef«, sagte Teddy. »Er musste ihn leider mitbringen, es ging nicht anders. Er kann auch kein Deutsch. Sie wollen nachher gleich wieder gehen.« Ich nickte. Andrews sagte wieder etwas. Er hatte eine ziemlich leise und feine Stimme, die mich stets überraschte, denn sein Äußeres war eher rau. Teddy antwortete, »Yes, at 10:00.« »Oh«, sagte Andrews bedauernd. Er verfiel dann wieder in Schweigen. Er war der schweigsamste Mensch, den ich kannte. Wir aßen alle. Andrews hatte eine bescheidene und verständige Art zu essen und dabei zu schweigen, während der Riese mit Genuss und Gewalt kaute und Konversation machte.
Sebastian Blomberg mit der 9. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht die Geschichte dann zu Ende.
Kultur. Nachrichten. um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die USA und Russland haben sich angeblich auf einen Plan für die Ukraine geeinigt. Mehrere Medien berichten über Geheimverhandlungen zwischen Washington und Moskau. Offiziell bestätigt ist das nicht. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Der sogenannte Friedensplan fordert von der Ukraine große Zugeständnisse. Sie soll Teile der Region Donetsk und Luhansk an Russland abtreten. Die südliche Frontlinie durch die Gebiete Saporischschja und Cherson soll demnach weitgehend eingefroren werden. Außerdem soll die Ukraine die Armee verkleinern. Das entspricht weitgehend den schon bekannten russischen Maximalforderungen. Es gibt auch Berichte, die USA würden schon massiv Druck auf Kiew machen, alle Forderungen jetzt so zu akzeptieren. Das Nachrichtenportal Politico zitiert einen Trump-Vertrauten, Selenskyj stehe politisch und militärisch so stark unter Druck, er müsse jetzt einlenken. Die europäischen Verbündeten wollen die Berichte